Mutmacherei, das ist doch ein toller Firmenname. Ausgedacht hat ihn sich mein heutiger Gast Claudia Mönius. Allerdings, bis sie soweit war, hat sie selbst sich oft Mut machen müssen, denn in ihrem Leben gab es so manchen Tiefschlag. Seit sie 6 Jahre alt war, lebte ihre Mutter in verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen. Seit sie 11 war, wurde sie von einem Pfarrer sexuell missbraucht. Die seelischen Folgen kann ich mir Gott sei Dank nicht vorstellen, aber möchte versuchen, sie zu verstehen. Trotzdem wurde sie beruflich erfolgreich, wagte den Schritt in die Selbstständigkeit und erkrankte dann an Lungenkrebs. Wie viel kann ein Mensch aushalten, denkt man sich da? Und wie, bitteschön, kann so jemand trotzdem immer wieder Mut schöpfen und sogar weitergeben? Wie kann so jemand, der natürlich aus der Kirche ausgetreten ist, wieder eintreten und sogar ein Buch über christliche Spiritualität schreiben? Claudia Mönius ist bei mir. Herzlich willkommen.
Guten Tag.
In einem Zeitartikel habe ich folgendes Zitat von Ihnen gefunden: Für das innere Heilen braucht es ein öffentliches Hören. Und deshalb traue ich mich auch, Ihnen sehr persönliche Fragen heute zu stellen. Ich hoffe, es verletzt Sie nicht und erklärt denen, die es hören sollen, einiges. Und in diesem Zeitartikel heißt es über den Missbrauchsskandal: Zu lernen wäre im Rückblick, wie Täter durch Zuneigung ihre Opfer banden und durch Autorität zum Schweigen brachten. Das trifft ja auf Sie komplett zu, oder?
Ja, es war tatsächlich so, dass ich eben von meinem 11. bis etwa 16. Lebensjahr vom Gemeindepfarrer sexuell missbraucht wurde. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich überhaupt begriffen habe, dass es sexueller Missbrauch war, denn es war nicht so, wie man sich das vielleicht landläufig vorstellt. Es war keine körperliche Gewalt im Spiel. Natürlich ist es dennoch Gewalt, wenn ein über 50-Jähriger sexuelle Handlungen an einer 11-Jährigen vollzieht. Aber es war nicht so, dass man, wie man vielleicht denken könnte, dass er mich in den Beichtstuhl gezogen und vergewaltigt hat oder so. Nee, im Gegenteil, ich bin total gerne ins Pfarrhaus gegangen. Ich war Ministrantin und das mit großer Leidenschaft, mit großer Begeisterung. Ich war schon als kleineres Kind immer begeistert vom Gottesdienst. Ich bin da sehr gerne hingegangen und so bin ich auch sehr gerne in die Gemeinde gegangen. Und habe dort eben was gefunden, neben vielen Freunden, auch so in der katholischen Jugend eben, auch viel Anerkennung und Zuwendung eben auch durch den Herrn Pfarrer. Und bin deshalb sehr, sehr gerne auch mit ins Pfarrhaus gegangen und habe lang gebraucht, bis ich wirklich verstanden habe, was mir da widerfuhr. Immerhin etwa 5 Jahre lang, mehrfach die Woche und wirklich schweren sexuellen Missbrauch, den ich da eben erleben musste.
Wie kam es, dass Sie so zugänglich waren für diese Zuneigung, sage ich mal, des Pfarrers? Oder wie würden Sie es sagen? Also er hat gesehen, Sie suchen Zuneigung und er hat es gnadenlos ausgenutzt. Kann man das so sagen?
Ja, ein wichtiger Faktor war sicher mein familiäres Umfeld. Also ich wuchs äußerlich in guten Umständen auf, ist jetzt nicht das, was man ja bildungsferne Familien nennt oder so gar nicht. Ich war Schülerin in der Maria-Ward-Schule und in einem schönen Elternhaus, jetzt rein äußerlich aufgewachsen. Aber wir hatten familiär große Probleme. Meine Mutter war sehr schwer krank und kam wegen psychischer und physischer Probleme in verschiedene Psychiatrien eben und später ins Pflegeheim, als ich 6 Jahre alt war. Und sie kam auch nie mehr nach Hause. Das heißt, war so dieser Totalausfall meiner Mutter, der sicher eine große Rolle spielte. Mein Vater war da, hat auch im Außen sehr gut funktioniert, hat eine gute leitende Position gehabt etc. und hat uns Kinder, 3 Kinder eben versorgt. Aber er war emotional schwer zugänglich. Er gehörte zu den Kriegstraumatisierten. Das weiß man ja heute, dass erst jetzt fangen oft die Menschen, die schwere Erlebnisse hatten im Zweiten Weltkrieg eben noch, fangen jetzt oft erst an, darüber zu sprechen. Sind natürlich die meisten jetzt hochbetagt. Mein Vater selbst lebt längst nicht mehr. Aber er war wie ja innerlich versteinert und ich bin kaum an ihn rangekommen. Wie sehr ich mich auch bemüht habe, egal ob mit ausfallendem Verhalten oder mit Wohlverhalten, man versucht ja da als Kind so alles, es war mir nicht möglich, so emotionale Zuwendung von ihm zu bekommen. Und das, denke ich, sind mit die Hintergründe, weshalb vielleicht das eine Kind empfänglicher ist für ja diese Zuwendung, die es da eben erfährt und die dann halt leider über das Maß, was einem gut tun würde als Kind, weit, weit hinausgegangen ist. Und warum andere Kinder, die eben aus mehr behüteten Verhältnissen kommen, sich abwenden und sagen, was soll ich denn im Pfarrhaus und was soll ich denn bei diesem 50-jährigen Mann?
Beziehungsweise würden die wahrscheinlich schneller sagen, Finger weg, was machst du hier mit mir?
Ja, oder würden sich auch Hilfe holen. Ja. Und ich bin gerne ins Pfarrhaus gegangen. Ich bin da wirklich hingeflogen, weil das auch irgendwie so was Besonderes war, was ich da erlebt habe. Und vielleicht war es zum ersten Mal für mich auch so das Gefühl, selbst was Besonderes zu sein. Mhm. Und der Täter, wie ich heute ja sagen kann, hat auch alle Register gezogen, ja, bis hin zu vergleichen, also biblische Bilder missbraucht im Sinne von aus dem Johannesevangelium, ich bin doch nur die Tür. Also er hat mir suggeriert, ich käme durch ihn näher zu Christus. Und erst spät in einer sehr, sehr langen Psychotherapie, die ich gemacht habe, ist mir immer mehr bewusst geworden, wie viel Verwirrung da entstand. Das ist das Schlimme eigentlich an diesen ganzen Missbrauchsgeschehnissen. Man ist so verwirrt als Kind, als Jugendliche.
Das ist genau die Frage, die ich mir gerade stelle. Wann haben Sie denn gemerkt, dass das eigentlich irgendwie komisch ist und nicht in Ordnung? Weil der, den Sie respektiert haben und gemocht haben, hat Ihnen ja gesagt, so ist es genau richtig. Mit Ihrem Vater konnten Sie, wenn ich das richtig sehe, nicht drüber sprechen. Mit Ihren Geschwistern offensichtlich auch nicht. Wann haben Sie denn gemerkt, ey, das ist nicht in Ordnung, was der da macht?
Ich habe das erst sehr viel später gemerkt, als ich mich dann so von der Pfarrei abwandte. Da war ich 16 Jahre alt. Und da war aber auch schon meine Beziehungsfähigkeit stark beeinträchtigt. Also ich habe es ab dem Zeitpunkt nur noch geschafft, mich in ältere Männer zu verlieben. Also es war mir nicht mehr möglich, wie am Anfang in der Pfarrei, da hatte ich auch großes Interesse halt für gleichaltrige Jungs. Und ich habe mich da, wie es eben war, ganz normal verliebt und man ist mal miteinander gegangen und so. Das war, ne, wie man das halt damals so formuliert hat, war alles in einem ganz normalen Maß. Und das war mir dann später einfach nicht mehr möglich. War ich schon 18, 19 etwa, da bin ich auch zum ersten Mal zu einer Psychotherapeutin gegangen und habe da gesagt, irgendwas stimmt mit mir nicht, ich kann mich nicht in Gleichaltrige verlieben. Und die hat mich damals sehr entmutigt und hat gesagt, ja, also so ungefähr während der Pubertät wird einfach diese Prägung geschaffen und da hätte ich jetzt keine Chance mehr. Und das war schon ein Punkt, ich bin dann noch nicht mehr hingegangen, habe mir sehr viel später dann aus innerer Not heraus einen anderen Therapeuten gesucht, weil ich auch so das Gefühl hatte, ich wollte mich nicht auf die Prägung von der Konrad-Lorenzschen Graugans reduzieren lassen, ja, die für dahin nur noch halt irgendwie alten Männern nachläuft.
Also im Prinzip, Sie haben mit 16 sind Sie einfach weg, weil Sie eine Ausbildung angefangen haben, weil Sie auch gemerkt haben, dass was nicht stimmt, und mit 18 haben Sie dann zum ersten Mal sich psychotherapeutische Hilfe geholt, oder?
Also ich bin da weg, weil ich einfach auch als 16-Jährige war ich in der Schule sehr gut eingebunden. Ich war auf der Klosterschule, Marienwartschule und so, da gab es gab es andere Interessen und ich war dann da Schulsprecherin und so. Also ich habe da auch viel Aufmerksamkeit bekommen, muss man auch sagen. Es war eigentlich eine andere kirchliche Institution, in der ich viel, viel, viel Positives erlebt habe und mich sehr wohl gefühlt habe, mich sehr aufgehoben gefühlt habe auch. Und später dann eben, ja, mein Vater wurde dann auch schwer krank. Das war der nächste Ausfall eigentlich in der Familie, dass mein Vater sehr frühzeitig eine Alzheimer-Demenz entwickelte. Also da konnte ich auch eben keinen Halt finden. Und da habe ich dann auch, als er so krank wurde, eben schon mal einen Versuch eben unternommen mit einer Psychotherapie. Und das gelang dann da aber eben nicht, wie beschrieben, mit dieser Therapeutin. Und erst sehr, sehr, sehr viel später hat mich dann wirklich eigentlich mit Anfang 30 eine ausgewachsene Depression ereilt. Und dann habe ich mit einer langen und sehr heilsamen Psychotherapie begonnen.
Und seitdem können Sie diese Sachen auch so in Worte fassen, wie Sie sie sagen. Weil Sie haben gerade gesagt, im Rückblick habe ich gemerkt, ich kann keine, das so einzusortieren dauert wahrscheinlich Jahre, oder?
Also das war noch viel später, dass mir das überhaupt gelungen ist, auch dass ich das überhaupt in der Therapie ansprechen konnte. Da bin ich eigentlich dem Pater Mertes sehr zu Dank verpflichtet, dem Jesuiten, der 2010 tatsächlich den Mantel des Schweigens von diesen Missbrauchsfällen gezogen hat. Und da habe ich gemerkt, Mensch, es hat auch was mit mir zu tun. Es ist an der Zeit, dass ich auch anfange, darüber zu sprechen. Erstmal in der Therapie. Dann habe ich es eben auch bei Kirche angezeigt. Da war es natürlich schon verjährt. Das heißt, also Kirche, das Bistum hat es schon weitergeleitet und hat Anzeige erstattet. Aber da war die Tat bereits verjährt, sodass der Staatsanwaltschaft natürlich das Verfahren nur eröffnet und wegen Verjährung wieder geschlossen hat.
Ich mag noch mal einmal zurückkommen, gerade dieser Umgang der Kirche mit ihrer Geschichte. Sie sind damals in dieser Zeit aber auch mal zur Beichte gegangen, habe ich gelesen, bei einem anderen Pfarrer und sind rausgeflogen.
Ja, das war während der ganzen Missbrauchszeit und noch eben während meiner Pubertät. Wir durften damals zur Gruppenbeichte gehen. Als Maria Wartschülerinnen gab es immer die Möglichkeit, waren verschiedene Priester dann eben in der Schule. Und wir durften da mit anderen zusammen hingehen, was die Sache ja ein bisschen erleichtert hat. Und ich war mit einer Freundin dabei, bin ich auch sehr froh, weil ich bis heute zu dieser Frau Kontakt habe und die mir immer noch bestätigt, was damals vorfiel. Denn man neigt dazu, sich manchmal zu denken, sag mal, das war so bizarr, das kann doch gar nicht sein, das habe ich mir irgendwie ausgedacht oder so. Nee, es war so, ich beichtete damals meine sexuellen Handlungen mit dem Herrn Pfarrer, weil da sieht man auch nochmal diese Verwirrung. Ich hatte das Gefühl, ich mache hier was Schlechtes, ich mache was, was nicht stimmt und was vielleicht Sünde ist. Und tatsächlich hat dann dieser Pfarrer uns des Beichtstuhls verwiesen oder des Beichtzimmers und hat gesagt, das wäre ein Ort für Buße und Reue und gewiss keiner für schlechte Scherze. Das war damals.
Und die Freundin war dabei?
Ja, ja, ja.
Und die wusste auch von ihrer Geschichte?
Ja, ja, die wusste das auch, ja. Also das war damals der Umgang mit Vertretern der katholischen Kirche, wenn sie eben so etwas erfahren haben. Ne? Vor lauter, ich weiß gar nicht, vielleicht ist es Angst auch, vielleicht wollte man das System schützen. Ich weiß es nicht, was dahinter steckte. Und ich glaube, zum Teil bis heute dahinter steckt, dass immer noch versucht wird, das unter dem Deckel zu halten.
Wie sind Sie dann damit umgegangen? Also Sie... Ich verstehe jetzt gerade, Sie haben sich für eine Sünderin gehalten wegen vorehelichen Geschlechtsverkehrs, was einem ja als schlecht mitgeteilt wurde und haben gar nicht gesagt, in diesem Gespräch gar nicht gesagt, er macht was Verbotenes.
Nee, das ist wirklich, ich kann das schlecht zum Ausdruck bringen, dieser hohe Grad der Verwirrtheit, den ich einfach damals hatte. Ich konnte nicht sagen, er macht was Schlechtes, weil man muss sich das auch nochmal vorstellen, ich bin in einer sehr katholischen Familie groß geworden und es war undenkbar, dass ein Priester was Schlechtes macht. Ein Priester stand auf einem hohen Thron. Mich hat eben durch den Ausfall meiner Mutter, war meine Großmutter, meine Oma mütterlicherseits eine ganz wichtige Bezugsperson für mich, eine ganz fromme Frau, die mich eben auch in diesem Glauben erzogen hat. Gott sei Dank, muss ich sagen, da liegen nämlich meine religiösen Wurzeln, für die ich, so komisch das jetzt vielleicht klingen mag, sehr, sehr dankbar bin. Und da stand jeder Priester auf einem unendlich hohen Podest. Und es war für mich nicht vorstellbar, dass etwas, was ein erwachsener, reifer aus meiner Sicht damals Priester tut, ein katholischer Priester, ja, dass das falsch sein kann. Also konnte es ja nur, wenn ich doch so das Gefühl habe, irgendwas stimmt hier nicht, dann konnte es ja nur an mir liegen.
Aha, unglaublich.
Und das ist was unheimlich lange braucht, bis man wieder das schafft, auseinander zu sortieren. Ich glaube, ein Großteil der langen Jahre meiner Psychotherapie war ein einziges Sortieren. Jedes einzelne Teilchen rausnehmen aus diesem Lebensrucksack, ja, anschauen und sagen, wo gehört das eigentlich hin? Wer ist wer? Wer war wer in meinem Leben? Ja, was ist auch mit meiner Spiritualität? Ist das alles weg? Nur, in Anführungszeichen, wegen dieses Missbrauchs oder ist da was da? Es war eine lange, lange Suche, um zu Wurzeln auch zu finden, erstmal zu den familiären Wurzeln und dann darüber hinaus auch wieder zu den religiösen Wurzeln.
Also differenzieren zu können zwischen dem, ich lasse mir doch von dem den lieben Gott nicht klauen?
Ja, unter anderem. Also auch überhaupt zu differenzieren, Glaube, Kirche, Religion, Christentum, Spiritualität, Gott, Christus. Das finde ich auch heute oft so schade, dass viele das alles in einen Topf werfen und sagen, hau mir ab mit Kirche, ich kann damit nichts anfangen und das sind ja alles Verbrecher und da gibt es nur Missbrauch und so weiter. Es ist die eine Seite, ja, die gibt es auch und ich habe es wirklich sehr leidvoll erfahren. Aber es gibt eben auch diese andere Seite, die sehr viel Stärkendes auch in mein Leben gebracht hat und bis heute übrigens bringt.
Sie sind dann mit 16 irgendwie aus den Fängen dieses Mannes entwichen, vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst in andere gesellschaftliche Gruppen reingegangen, haben sich woanders engagiert, haben also äußerlich recht gut funktioniert eigentlich. Also sie haben eine erfolgreiche Ausbildung gemacht erstmal, haben dann noch studiert, Kulturwirtin sind sie, haben gearbeitet im Bereich, haben versucht, Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren und so weiter, haben Auslandsaufenthalte gehabt, also so richtig Karriere gemacht eigentlich.
Ja, also es ist mir doch gelungen, ja, tatsächlich ja, zu funktionieren, wie Sie sagen. Im Übrigen ist das ja, glaube ich, keine große Besonderheit. Das ist oft bei Menschen mit traumatischen Erfahrungen, dass sie sehr lange funktionieren. Und schon so nach dem Motto, ja, Augen zu und durch, ja, sich vielleicht sogar oft noch mehr anstrengen als andere. Zu sagen, ja, ich muss ja irgendwie auch funktionieren. Ja, es fängt ja eigentlich schon bei Kindern an, ja, wenn die in schwierigen Verhältnissen groß werden, dass sie, um es nicht noch schwieriger und belastender für die Eltern zu machen, ja, dass sie eigentlich noch besser funktionieren als also andere.
Unterm Radar fliegen. Ja,
ja, oder ne, so, dass sie einfach nicht den Eltern noch mehr Sorgen bereiten wollen. Mhm. Und so bin ich dann schon so durchs Leben gegangen, eben mit ja, Abitur. Ich habe dann zunächst eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Ich habe erst begonnen, in Erlangen Latein und Deutsch zu studieren fürs Lehramt. Und das war dann die Zeit, in der mein Vater so krank wurde, wo klar war, das geht vielleicht doch nicht mehr lang gut. Und dann habe ich gerade lieber erstmal Studium abbrechen und eine Ausbildung machen, um auf damit eigenen Beinen zu stehen, genau. Auch, ja, und mich selber eben ernähren zu können. Der Staat ist da auch recht unbarmherzig. Also mein Vater verstarb, da war ich 21, dann eben während der Ausbildung. Und dann hat man mir mal gleich als erstes, als ich dann als Industriekauffrau im zweiten Lehrjahr ein bisschen mehr verdient habe, dann hat man mir die Halbwaisenrente gestrichen, weil es geheißen hat, ich hätte ja schließlich noch einen Elternteil. Nur meine Mutter saß immer noch im Pflegeheim, also ich konnte nicht bei ihr leben. Gut, dann hatte ich halt eigene Wohnung und so weiter und habe erstmal noch ein Jahr gearbeitet, auch nach meiner Ausbildung.
Also haben
dann
richtig das Kämpfen gelernt.
Ja. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, irgendwas muss doch noch kommen. Und ja, habe dann in Passau eben den Kulturwirt studiert, also Sprachenwirtschaft und Kulturraumstudien. Und wollte dann immer in diesen sozialen Bereich. Das war eigentlich für das Studium gar nicht so vorgesehen, aber es war mir sehr wichtig. Und habe dann eben für Menschen mit Behinderungen sehr, sehr lange gearbeitet und da auch schon, glaube ich, vieles bewegen können und erreichen können. Und dann habe ich viel eben in Behinderteneinrichtungen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit gemacht und bin da sehr drin aufgegangen und hatte dann eben auch das Gefühl, ja, jetzt habe ich genügend Rüstzeug, um mich auch selbstständig zu machen. Das war eigentlich mal mein großer Wunsch, freiberuflich tätig zu sein und von da aus eben auch mit sozialen Einrichtungen zu arbeiten und die auch zu beraten.
Aber was war mit Ihnen los? Waren Sie wirklich da schon die selbstbewusste Frau, die Sie heute sind? Weil Sie haben eben gesagt, mit 30 haben Sie erst die richtige Psychotherapeutin kennengelernt, mit der Sie wirklich was aufarbeiten konnten. Das dürfte dann ungefähr die Zeit gewesen sein, oder? So 28 bis 30 Studium zu Ende.
Ja, das kam dann, genau, da hatte ich dann das Studium in der Tasche, alles wirklich sehr gut abgeschlossen etc. Und dann kam tatsächlich der große Einbruch bei mir, die große Depression. Hm. Da ging eine ganze Zeit dann tatsächlich gar nichts mehr. Also oft wird ja auch der Begriff Depression recht landläufig gebraucht. Also wer mal wirklich damit zu tun hatte, mit einer ausgewachsenen Depression, der weiß, also dass man wirklich Mühe hat, überhaupt seinen Alltag noch auf die Reihe zu kriegen und sich noch irgendwie durchzuhangeln.
Also von der funktionierenden Frau zur überhaupt nicht mehr funktionierenden Frau?
Ja, und zwar, wie es ja oft so ist, gerade eigentlich zu einem Zeitpunkt, zu dem so im Außen eigentlich alles bewältigt war. Studium abgeschlossen, ja, genau. Und eben vernünftige Position im sozialen Bereich oder in der sozialen Einrichtung eben auch gehabt. Und so ist es ja oft. Dann kann sich die Seele vielleicht doch mal zu Wort melden, wenn der äußere Rahmen stimmt und man ist auch versorgt, ja, materiell versorgt etc. Dann melden sich doch so die ganzen Schrammen und Blessuren und sagen, du, und jetzt ist mal an der Zeit, dich mal mit uns zu beschäftigen.
Wie hat sich das dann geäußert?
Also das war schon wirklich dann so der Totalzusammenbruch, wo ich gemerkt habe, ich kann einfach auch nicht mehr arbeiten. Und ein guter Freund damals, der hat mich wirklich zum Hausarzt geschleppt und hat gesagt, komm, wir müssen jetzt was machen. Und dann habe ich eben einen Therapeuten übrigens auch gefunden, mit dem ich dann so allmählich anfangen konnte, das alles aufzudröseln. Eben, ich habe dann auch mal Medikamente versucht, aber nur ganz kurz, weil ich gemerkt habe, nee, das ist nicht mein Weg. Es ist nichts, was ich mit Medikamenten wegmachen kann, wegdrücken vielleicht auch. Und habe mich dann durchgekämpft, eben auf diesem therapeutischen Weg.
In welchem Jahr war das? Das muss dann irgendwie im neuen Jahrtausend knapp gewesen sein, weil 2010 war ja dann eben die Aufdeckung des Missbrauchsskandals.
Ja, ich habe mit der Therapie, glaube ich, so 2004 begonnen. Mhm. Und das zog sich ja auch wirklich über viele Jahre. Mhm. Ja, erst hochfrequent und dann halt noch so einmal die Woche oder ein bis zweimal die Woche. Also es war schon sehr, sehr aufwendiger Prozess.
Das war dann aber auch der Prozess, wo Sie dann festgestellt haben, wer hier Täter und wer hier Opfer ist und was sonst noch so in Ihrem Leben eine Rolle spielt.
Ja, und da habe ich dann eben ja dieses große Sortieren eben begonnen, auch nochmal zu gucken, was ist denn mit meinen familiären Wurzeln? Das war auch nochmal ganz wichtig. Also wenn man so relativ unbehütet aufwächst, dann ist oft so das Problem, dass man sich so wie vom Himmel gefallen fühlt. Ich hatte immer das Gefühl, ich gehöre nirgendwo so richtig hin. Und dann habe ich ganz viel mich beschäftigt mit meiner Familiengeschichte. Also auch, was haben meine Eltern denn erlebt? Ja, wie ging es denen? Warum waren die denn so, wie sie waren? Also warum ist denn meine Mutter, also das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, der Anlass für ihre schwere Behinderung war Alkoholismus, was ich sehr lange nicht wusste. Das habe ich ja sehr spät erst erfahren, was sie überhaupt hatte, warum sie so schwer krank war. Und dann habe ich eben im Laufe der Therapie versucht herauszufinden, was dazu geführt hat, dass es bei meinen Eltern so lief, wie es eben lief.
Das war aber auch dann Ihre Art und Weise, damit umzugehen, haben Sie festgestellt. Sie müssen es genau wissen, Sie wollen es einordnen können.
Ja, also mir ging es immer um meine Heilung, um dieses Heilwerden. Und ich hatte immer das Gefühl, es muss so von ganz, ganz, ganz innen raus passieren. Mhm. Also alles andere, vielleicht auch mit Medikamenten und so, wäre mir eher so vorgekommen, als würde man so Pflaster draufkleben. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, das sind ganz tiefe Wunden, die weiter zurückreichen als in meine eigene Seele, die weit in die Familiengeschichte reinreichen. Mhm. Und ich wollte wissen, was für Faktoren haben denn dazu geführt, ja, dass sich bei uns in der Familie alles so entwickelt hat und was ja letztlich dann eben zu meiner Biografie geführt hat.
Dann plötzlich gab es dieses Aufdecken des Missbrauchsskandals. Haben Sie sich da sofort drinnen gesehen? Haben Sie es sofort einsortieren können? Weil Sie haben ja anfangs gesagt, das war eine Geschichte zwischen diesem Pfarrer und mir. Dann gab es eben die Geschichte, wie ist Kirche damit umgegangen? Man erzählt sowas nicht über Pfarrer. Und dann hören Sie, da gab es viele. Haben Sie sich als eine von den vielen gleich gefühlt?
Nein, das hat schon etwas gedauert. Ich weiß noch genau, ich war zu dem Zeitpunkt in Hamburg, habe mir so eine Auszeit genommen und wollte eigentlich schon dieses Buch schreiben. Ich wollte ein Buch über christliche Spiritualität schreiben. Mhm. Und plötzlich kam dann da diese Welle eigentlich, diese Aufklärungswelle ja auch. Und plötzlich habe ich gemerkt, Moment, ich kann nicht über meine christliche Spiritualität schreiben, auch über die Rückbesinnung letztlich auch auf meine religiösen Wurzeln, ohne mich mit diesem Thema aber erst nochmal beschäftigt zu haben und ohne letztlich auch dann darüber zu schreiben. Mhm. Das war, es wäre so gewesen, als würde ich ein ganz unvollständiges Bild auch zeichnen.
Ja. Aber was ich meine ist, die Gesellschaft ist plötzlich darauf aufmerksam geworden, dass es das gegeben hat. Der katholische Pfarrer war nicht mehr auf diesem Podest, auf dem er bis dahin immer stand, sondern die Gesellschaft wusste, da gibt es ganz viele, die haben ziemlich, die haben sich einfach strafbar gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. War das für Sie dann anders plötzlich, der Umgang mit Ihrer eigenen Geschichte? Haben Sie sich irgendwie anders einsortieren können?
Ja, also es ist mir leichter gefallen zu erkennen, dass ich nicht schuldig bin. Mhm. Ich habe viel mehr dieses Täter-Opfer-Verhältnis auf einmal eben auch wieder sortiert bekommen. Weil sonst irgendwie war doch vorher mal so latent dies, naja, ich bin ja da auch gern hingegangen und eigentlich war das auch toll beim Herrn Pfarrer und so. Und irgendwie habe ich wahrscheinlich auch meinen Anteil geleistet. So, also so seltsam das jetzt klingen mag, aber es ist so. Und es, naja, das Umfeld damals hat schon auch ein bisschen was dazu beigetragen, ja, dass man in der Gemeinde eher so ein bisschen geguckt hat, naja, die und also man
wussten
hat es nicht
die
so.
Da was?
Nein, das mit dem Wissen. Was ist das Wort Wissen? Was bedeutet es eigentlich? Ja, was will ich wissen? Was kann ich wissen? Wo gucke ich lieber weg, weil es mein eigenes Bild von einer heilen Welt kaputt machen würde? Bezeichnenderweise hat mich jetzt, als ich das Buch präsentiert habe, hat mich nach meiner ersten Lesung eine Frau angesprochen, die ist 5 Jahre jünger als ich. Und fragt, kennst du mich noch? Dann sagt, oh Mensch, na klar, die habe ich das Ministrieren beigebracht. Mhm. Ja, das war in der Jugendarbeit, waren das praktisch die Kleinen schon. Ne? Das ist ja fünf Jahre ist eine Menge. In der Jugendarbeit ist das schon eine ganze Generation. Und dann sagt sie, ach, ich habe in der Zeitung davon gelesen, auch dass du dieses Buch geschrieben hast. Und ich bin so froh, meine Eltern haben mir damals verboten, allein ins Pfarrhaus zu gehen.
Ah. Okay.
Mhm. Weil? Also, naja, weil irgendwie geredet wurde. Es wurde...
Und auch aufs Sie bezogen
gab Gerüchte,
wurde.
Ja, es, okay. Na, man hat geredet, und aber niemand hatte... Naja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich nicht hier im Ton vergreife. Also den Mut, sage ich jetzt mal.
Wirklich. Den Arsch in der Hose.
Wollte ich so nicht sagen. Ja.
Sage ich halt.
Ja. Wirklich zu sagen, hey, Moment, da stimmt was nicht. Im Übrigen nicht niemand, sondern meine Schwester, die ist 6 Jahre älter als ich, die hat damals meinen Vater konfrontiert. Hat ihm mein Tagebuch unter die Nase gehalten. Also sie hatte die Ahnung, dass eben was nicht stimmt, und hat in meinem Tagebuch nachgelesen und hat meinen Vater damit konfrontiert, und er konnte nicht reagieren. Er hat es nicht stoppen können. Ne? Also selbst mein Vater wusste das, aber es ist in der Tiefe seiner Seele nicht bei ihm angekommen, und er hatte, so kann ich sehen, er hatte nicht die Kraft, ja, die sich diesem in den 80er Jahren noch mehr unter dem Deckel gehaltenen Skandal zu stellen.
Das war der Versuch ihrer Schwester, ihnen zu helfen, und ja, sie konnte dann auch nicht. Haben Sie mit ihr drüber gesprochen irgendwann?
Ja, ja, sie hat, war auch als Zeugin in dieser Kirchenvernehmung dann, eben
aber
dann
erst
später,
dann 2010.
als ich das okay, dann eben bei der Kirche auch wirklich
genau
angezeigt habe. Ja.
Wir waren gerade bei 2010.
Also die ist da treu an meiner Seite, ja.
Wir waren da gerade bei 2010, wo Sie dann gemerkt haben, hey, jetzt ist es mal klar, dass der tatsächlich der Täter ist und ich bin das Opfer. Was haben Sie dann gemacht? Sie haben eben gesagt, Sie haben es angezeigt dann endlich?
Ja.
Wo, bei wem?
Also ich hatte mich dann eben an den Missbrauchsbeauftragten des Bistums Bamberg, war es ja bei mir, gewandt. Und habe das da angezeigt, und ja, dann ging das praktisch so seinen Gang. Also man hat mir geglaubt, Gott sei Dank, das war mir schon wirklich sehr wichtig, dass ich hatte schon
Angst?
Na klar, also nach meiner Gruppenbeichten-Erfahrung, ja, hatte ich natürlich schon Angst, dass man mir nicht glauben würde, aber das war zu keinem Zeitpunkt so, das muss ich wirklich sagen. Ansonsten lief die ganze Aufarbeitung aus meiner Sicht katastrophal. Man hält es ja bis heute unter dem Deckel. Der Name des Täters wird bis heute gut geschützt. Es gab eben diese Befragung, also ich wurde befragt, und es gab dieses kircheninterne Verfahren, und das Bistum hat eben auch Anzeige erstattet, aber es war ja klar, dass es eben verjährt ist. Ansonsten wurde der Täter eben nur mit einem Zelebrationsverbot belegt. Also er darf nicht öffentlich die Messe feiern. Nun ja, das sei, also ich habe eine Entschuldigung.
War der inzwischen im Ruhestand, oder wo ist der jetzt, wo lebt der?
Ja,
kommt
ja,
der weiter
im
in
Ruhestand
Kinder
nicht
ran,
mehr in
ist immer
dieser
die Frage.
Pfarrei.
Ne? Also es ist immer die Frage, hat der weiterhin Zugang zu Kindern?
Also jetzt sicher nicht mehr, der ist jetzt fast 90. Ich denke mal, dass nach mir, gut, weiß man nie, was nach mir noch kam, ja, aber das habe ich mich schon oft gefragt. Ne? Wenn ich halt irgendwo Ministrantinnen da auch gesehen habe, dann habe ich mir schon gedacht, oh je. Ja, hoffentlich sind die jetzt nicht dran.
Okay.
Das weiß ich nicht. Ja, und man hat dann eben gesagt, ja, also dieses Zelebrationsverbot wurde dann eben verhängt, und weiter ist aber tatsächlich nichts geschehen. Also weder, es wurde auch die Gemeinde nicht informiert, er war dort ja nicht mehr. Und das heißt, ich habe jetzt erst nochmal einen Brief auch bekommen nach diesem öffentlichen Hearing in Berlin, wo ich eben auch öffentlich gesprochen habe zu dem Thema. Und da habe ich noch einen Brief vom Bistum jetzt bekommen, wo es auch hieß, es sei ja klar, dass man das nicht einfach in der Gemeinde hätte öffentlich machen können. Warum auch immer das klar sein soll.
Aber ja, genau, warum?
Ich kann es Ihnen nicht sagen.
Weil für mich wäre die Frage, wenn ich jetzt von Ihnen höre, 2010 haben Sie erst richtig gesehen, da war klar, wer Täter und wer Opfer ist. Wenn da noch andere gewesen sind, da hätten die doch vielleicht den Mut gefasst, sich auch zu melden und zu sagen, der hat noch und helft mir.
Naja, nicht unbedingt. Ich denke, jede und jeder geht anders damit um. Das wurde jetzt nochmal klar bei diesem öffentlichen Hearing in Berlin, was ja von der Aufarbeitungskommission der Bundesregierung veranstaltet wurde. Da ging es ganz klar um, also Schwerpunktthema war da eben sexueller Missbrauch von Kindern und die Verantwortung der Kirchen, im Übrigen auch der evangelischen Kirche. Man meint immer so landläufig, das betreffe nur katholische Kirche, ist überhaupt nicht der Fall. Es hängt auch nicht nur vom Zölibat ab. Also es finde ich schon sehr wichtig, dass man da auch differenziert hinguckt. Und auf jeden Fall wurde da auch nochmal klar, dass es sehr, sehr, sehr viel mehr Betroffene gibt und ganz viele, die sich nicht melden. Mhm. Ich denke, aus unterschiedlichen Gründen. Der Weg ist ja auch weit, da mit dem Thema in die Öffentlichkeit zu gehen. Es ist nicht einfach. Also ich habe, glaube ich, wirklich viel gearbeitet, innerlich eben viel auch versucht aufzuarbeiten, wie man ja so landläufig sagt. Und trotzdem merke ich, dass mich das Thema nach wie vor noch sehr belastet. Mhm. Und mich auch, also es hat schon die Kraft, mich auch mal wieder in so einen depressiven Schub zu versetzen. Ne?
Mhm. Aber Sie hatten schon angefangen aufzuarbeiten. War das vielleicht auch so das Rüstzeug, dass Sie dann sagen konnten, und jetzt mache ich es auch mit öffentlich? Dass Sie schon angefangen hatten, daran zu arbeiten, dass Sie schon drüber gesprochen haben bei einem Therapeuten. Das hat ja erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, gut 10 Jahre gedauert, bis Sie wirklich das bearbeiten konnten.
Ja, unbedingt. Also ohne diese ganze innere Arbeit und Vorarbeit, würde ich mal sagen, wäre ich ja nicht in der Lage gewesen, das öffentlich zu machen, weil man ja auch erstmal die Kraft haben muss, mit den Folgen dann umzugehen, mit den Reaktionen umzugehen. Ja. Wesentlicher Punkt ist auch, dass ich heute ja glücklich verheiratet bin. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Also das ist mein, ja, die Psychologen würden es Ressource nennen. Ist mein Mann ist meine wichtigste Ressource, der treu an meiner Seite steht. Und ich glaube nicht, dass ich ohne ihn auch und ohne diese Rückendeckung und die Sicherheit, die er mir gibt, überhaupt jemals den Mut gehabt hätte, damit so an die Öffentlichkeit zu gehen.
Seit wann sind Sie verheiratet? Also seit wann hilft er Ihnen?
Jetzt seit 3,5 Jahren, ja. Seit 5 Jahren kennen wir uns.
2014 gab es nochmal so einen Einschnitt. Da hatte dieser Pfarrer einen runden Geburtstag. Und die Kirche hat, also die Pfarrgemeinde hat ihm gratuliert. Und was war da passiert?
Ja, jetzt im Nachhinein hat sich's ein bisschen noch anders dargestellt. Aber ich würde es nicht relativieren wollen. Also es ist tatsächlich ein Pfarrbrief veröffentlicht worden im Internet. Da wurde eben dem Pfarrer zum 85. Geburtstag gratuliert und es war ein Bild veröffentlicht mit dem Pfarrer im liturgischen Gewand und 2 kleine Mädchen gratulieren ihm, ja, überreichen ihm eine Blume und eine Kerze. Und es war so veröffentlicht, dass man den Eindruck bekommen konnte, dieser Geburtstag wäre in der Pfarrei gefeiert worden. Okay. Mein Weg hat mich auch nach Rom geführt zu dem Pater Zollner, ein Jesuit, der praktisch der oberste Abgesandte des Papstes ist zum Thema Aufarbeitung und auch Prävention von Kindesmissbrauch eben durch Geistliche. Und ihm habe ich eben voller Entsetzen gesagt, dass ich diesen Pfarrbrief im Netz gefunden habe. Und er hat mich dann doch ermutigt, das dem Bischof, dem Dr. Schick in Bamberg mitzuteilen. Naja, ich war etwas verwundert, weil ich gedacht habe, warum muss ich als Betroffene jetzt wieder losgehen? Ich dachte, irgendwie Kirche könnte mal selber einen Stein ins Rollen bringen, dass es nicht passiert. Dann habe ich wochenlang überlegt, soll ich jetzt, also ich neige nicht so zum Denunziantentum. Mhm. Ich finde es eher unangenehm, immer irgendwie Menschen anzuschwärzen. Aber nach langem Hin und Her dachte ich, es kann ja wohl nicht so stehen bleiben, dieser Brief mit diesem Bild da, also dieser Pfarrbrief mit dem Bild im Netz, und habe das dann dem Herrn Dr. Schick und der inzwischen für das Bistum Bamberg zuständigen Missbrauchsbeauftragten geschrieben. Es war 2016 und ich bekam keine Antwort. Ich habe die Frage gestellt, warum so ein Bild veröffentlicht wird, ob der Priester eigentlich das Zelebrationsverbot einhält. Für mich sah es aus, als würde er es nicht einhalten, weil er ja da mit Stola da eben in dem liturgischen Gewand stand. Und ich habe keine Antwort erhalten, und zwar bis vor, ja, jetzt 2 Wochen.
Okay.
Bis nämlich im Zusammenhang mit dem öffentlichen Hearing des RTL-Fernsehen eine Anfrage beim Bistum Bamberg gestellt hat, warum ich denn
plötzlich
keine Antwort erhielte und was denn da eigentlich los wäre und ob denn der Pfarrer sich nicht an dieses Zelebrationsgebot halten würde. Es ist auch ein Artikel in der Zeit erschienen, ein sehr, wie ich finde, differenzierter Artikel über das ganze Thema. Und daraufhin kam dann plötzlich eine Stellungnahme und jetzt auch ein persönliches Schreiben nochmal an mich vom Generalvikar. Und da stand dann eben, dass das Foto ein Archivfoto war, was wohl zu Missverständnissen hat führen können. Sprich, dass eben der Priester nicht jetzt wieder den Gottesdienst wohl gefeiert hat. Aber gut, es relativiert es für mich nur sehr wenig. Das hätte man ihm aber
auch schon mal ein bisschen früher mitteilen können, erstens.
Ja, erstens hätte man es mir mitteilen können. Zum Zweiten sieht man doch wieder, wenn Kirche das weiter unter dem Deckel hält, dann kann die arme Frau, die das Bild in dem Pfarrbrief veröffentlicht hat, noch nicht mal was dafür, ja, dass sie den da groß belobigt und sagt, ach, unser toller Herr Pfarrer, und wir gratulieren ihm von hier aus nochmal zu seinem 85. Geburtstag. Mein großer Wunsch war, dass ich im nächsten Jahr, wenn dieser Pfarrer seinen 90. Geburtstag feiert, nicht wieder so ein Bild irgendwo finden muss. Und tatsächlich wurde mir das jetzt auch vom Bistum Bamberg und auch nochmal vom Bischof Ackermann zugesagt. Also, dass man wohl immerhin darauf achten wird, dass nicht mehr solche Veröffentlichungen erfolgen. Wobei ich da ein großes Fragezeichen dahinter setze und sage, und das ist dann die ganze Aufarbeitung.
Ja, und teilt man das der Pfarrbriefschreiberin denn auch mit, weil, wie Sie richtig gesagt haben, die hat keine Ahnung, was da passiert ist. Die werden sich dann wundern, wenn sie ein Verbot bekommen, den Geburtstag des ehemaligen Pfarrers zu feiern.
Ja, zumindest werden sie es vielleicht mit einem großen Fragezeichen mal versehen. Ne?
Es ist ja auch kommuniziert worden, dass die Kirche sehr viele Hilfsangebote bereithält für Opfer nach 2010. Haben Sie da irgendwas davon erfahren? Also konnten Sie Hilfe in Anspruch nehmen?
Also die offiziellen Hilfen, die vielleicht angeboten werden, waren für mich entweder nicht greifbar, nicht zugänglich. Also ich hatte da keine guten Gesprächspartner, das muss ich mal ganz klar sagen. Wie gesagt, man bekommt keine Antworten, wenn man sich irgendwie hinwendet oder so. Es wird weiter unterm Deckel gehalten und man bekommt tendenziell, hatte ich immer so das Gefühl, oh, die schon wieder, die könnte uns jetzt mal aber endlich in Ruhe lassen. Ja, das ist doch jetzt irgendwie erledigt. So.
Und also das Gefühl wurde Ihnen vermittelt?
Ja, okay. Also von den offiziellen Ansprechpartnern. Gleichwohl habe ich mir eben meine Ansprechpartner gesucht. Ja, und das war durchaus auch innerhalb von Kirche. Ich hatte eine wunderbare Maria Wartschwester als geistliche Begleiterin, die mich sehr ermutigt hat, das öffentlich zu machen. Ich habe einen sehr guten Kontakt hier zum in München sehr bekannten Jesuitenpater, dem Pater Karl Kern, der mich auch immer ermutigt hat, das öffentlich zu machen.
Er ist seit einigen Jahren in München, ist und vorher in Nürnberg
war.
Er war in Nürnberg, genau.
Bei ihm bin ich auch in die Kirche wieder eingetreten. Das,
das
ist haben wir noch
mal
gar nicht
genau,
erwähnt.
Das ist ein Kapitel, das ich auf jeden Fall ansprechen möchte.
Genau. Und auch er, ich hatte ihm erzählt von dem Geschehen. Und das war auch jemand, der das in keinster Weise irgendwie angezweifelt hat oder kleingeredet oder irgendwas. Und hat gesagt, Mensch, geh den Weg weiter, kümmere dich drum, mach es öffentlich. Der mich auch sehr unterstützt hat, auch mein Buch zu veröffentlichen etc. Also was mir wichtig ist, ist, es gibt auch innerhalb dieser auch römisch-katholischen Kirche Perlen, die einfach mutig sind und sagen, Mensch, was war und was ist, das gehört ans Licht, ja? Und da dürfen wir nicht den Deckel drüber halten, und die einen dann auch begleiten auf dem Weg, auf dem sicher oft schweren und steinigen Weg.
Ich glaube, genau da machen wir jetzt einfach mal den Einschnitt, dass wir sagen, wie war es denn jetzt für Sie mit dem Glauben die ganze Zeit, weil für mich ist klar, wenn jemand so eine Erfahrung gemacht hat, dann tritt er aus der Kirche aus und will mit diesem Laden nichts mehr zu tun haben, sein Leben lang nicht. Wie war das bei Ihnen?
Also bis kurz vor dem Abitur wollte ich eigentlich noch Theologie studieren in Bamberg. Ja, mir war das einfach ganz wichtig. Ich habe schon als Kind, war mein liebstes Spiel war Pfarrer spielen, Kirche spielen. Ja, ich war immer die Pfarrerin. Das durfte natürlich keiner wissen in der Familie, was für ein Sakrileg. Eigentlich wäre ich immer gern katholische Pfarrerin geworden.
Naja, auch das wäre ein mutiger Weg gewesen.
Ja. Naja, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Aber ich wahrscheinlich noch vorher. Na gut. Ja, und dann ist es wirklich gekippt. Tatsächlich dann so um die Abiturzeit rum, wo ich einfach das Gefühl hatte, nee, mit diesem Laden, ja, boah, da, ich kann mich absolut nicht identifizieren. Und ich habe dann auch nicht nur den Glauben an die Institution verloren, sondern dann auch den Glauben an Gott. Das war dann so eine Zeit, wo ich sehr intellektuell unterwegs war und auch so, ja, dann gerade im Studium war eher so vielleicht meine persönliche Zeit der Aufklärung. Das heißt, ich habe, also nicht im sexuellen Sinn, sondern im Kanon. Menschen sind. Also ich dachte dann auch wirklich, naja, also Glaube ist ein Geländer für Schwächlinge, die ihr Leben anders nicht auf die Reihe kriegen. Ich habe meinen messerscharfen Verstand und damit komme ich gut durchs Leben und ich brauche da nicht irgendeinen ominösen Gott, ja, den ich nicht sehen und wahrnehmen kann. Und bin dann folgerichtigerweise ausgetreten während des Studiums, also nicht aus finanziellen Gründen. Ich hätte keine Kirchensteuer zahlen müssen. Und habe dann sehr lange so gelebt und wollte gar nichts zu tun haben mit dem ganzen Thema Religion auch und auch Spiritualität. Es war mir schlichtweg nicht, ich hatte keinen Zugang mehr. Und bezeichnenderweise war das erst im Lauf dieser Depression eigentlich und im Verlauf meiner Therapie auch, dass ich so allmählich, ganz, ganz, ganz allmählich das Gefühl hatte, es ruft mich etwas. Und es fing auf meiner familiären Wurzelsuche eigentlich an. Ich war in Nürnberg in der Frauenkirche und wollte mal wissen. Ich wusste, mein Vater war dort als kleiner junger Ministrant und ich bin da hingegangen, um mich so reinzuspüren, wie das wohl war, als er ein kleiner Junge war und so. Und dann bin ich dann mitten in einen Gottesdienst reingeraten und wir hatten damals einen wunderbaren Prediger dort, den Pfarrer Hut, der heute in Coburg ist. Und dann dachte ich mir, gar nicht so schlecht, was der sagt, ne? Ganz interessant. Und ich habe gemerkt, irgendwas spricht mich total an. Und dann habe ich begonnen, regelmäßig dahin zu gehen. Dann war dann auch noch so im Ritus dieses Wort, sprich nur ein Wort, dann wird meine Seele gesund. Und ich war so hochdepressiv damals. Und dann dachte ich mir, Mensch, kann das wirklich sein? Kann es ein einziges Wort vielleicht geben, das mich so hellhörig werden lässt, ja, dass es auch in meiner Seele wieder hell wird und auch in meinem ganzen Denken wieder hell wird. Und dann habe ich angefangen, quasi heimlich in die Kirche zu gehen. Ja. Ich habe gedacht, hoffentlich sieht mich niemand aus meinem linksintellektuellen Umfeld. Ich sage, was macht die denn? Ja, die rennt in die katholische Kirche plötzlich. Ja. Und so fing das so ganz langsam an. Und dann kam ich dann eben in die City-Seelsorge St. Clara in Nürnberg, wo dann damals eben auch der Pater Kern eben war. Und habe dann noch an so einem Glaubenskurs dort beim Pastoralreferenten teilgenommen und habe dann aber schon gemerkt, ja, ich möchte da wieder eintreten. Also ich habe nicht nur die religiösen Wurzeln wiedergefunden, ich hatte auch so das Gefühl, ja, ich möchte auch wieder in diese Kirche rein, weil ich merke da, mein Glaube braucht auch Gemeinschaft.
Okay.
Und ich habe natürlich, manche haben gesagt, kannst ja auch evangelisch werden.
Zum Beispiel, das wäre jetzt für mich auch eine einfach logischere Alternative gewesen. Also
ja, und ich habe aber irgendwie gespürt, das ist es nicht. Wir gehen oft, mein Mann ist evangelisch, wir gehen oft auch mal in einen evangelischen Gottesdienst und so, das ist alles kein Ding. Ich stehe sehr auf Ökumene, ich bin da begeistert davon. Und trotzdem, es war mehr ein Gespür, dass ich den Eindruck hatte, Mensch, das sind irgendwie meine Wurzeln, meine ganzen Vorfahren waren irgendwie katholisch. Ich liebe katholische Bräuche, nicht im Sinne von, ja, ich nenne es gern Volksdümmelei, ganz ist kein fränkischer Fehler, sondern es wirklich
Volksdümmelei. Es war mit einem weichen D.
Es war genau. Sondern als was sehr Sinnliches, als etwas, wo ich oftmals ja neben dem Intellekt eben auch nochmal den Körper mit einbeziehen kann oder ja, ein Weihrauch riechen, ist für mich eine sinnliche Erfahrung. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, das ist das mehr, was mich wirklich ruft. Ich habe auch bei anderen Konfessionen geguckt, es gibt ja noch mehr. Ich war auch bei den Altkatholiken. Das finde ich schon sehr viel normaler, wenn da ein Pfarrer steht, der verheiratet ist und wenn da auch eine Pfarrerin ist. Ja, ich könnte ja noch altkatholische Pfarrerin werden, wäre noch durchaus eine Variante. Aber mein ganzes Gefühl hat mir irgendwie gesagt, ich bin beheimatet in dieser römisch-katholischen Kirche und ich glaube auch an die Grundidee. Nach wie vor glaube ich nicht an das, was draus gemacht wird, größtenteils. Aber an die Grundidee glaube ich. Und dann bin ich auch noch Papst Franziskus-Fanin. Und ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass eben noch genügend Lebenszeit bleibt, um in seinem Laden noch ein bisschen aufzuräumen. Dafür bete ich auch ganz viel.
Und das heißt, was ist die Grundidee des katholischen Glaubens? Was unterscheidet den von den anderen? Also jetzt, es gab die Feste, es gab so dieses Daheimsein, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie fühlen sich geborgen in diesem Glauben? In dieser Kirche?
Geborgenheit ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ja, das ist auch was ich so in meinem Buch auch nochmal beschreibe, dass ich finde, bis hin zu einer Marienfrömmigkeit, ja, die kann man auch so oder so leben. Also ich bin, das klingt jetzt vielleicht alles ganz konservativ, aber vielleicht auch ist das was Konservatives im Wortsinn, im Sinne von auch was bewahren, aber in die Weite führen. Also ja, ich kann wunderbar beim Joggen zum Beispiel so in meinem Kopf einen Rosenkranz beten, ja, und fühle mich dann dieser Urmutter total verbunden. Das finde ich zum Beispiel was ganz Schönes und Nährendes. Ja. Oder auch andere Rituale, die wir eben in dem römisch-katholischen haben. Ja, ich mag es auch mal, mich hinzuknien beispielsweise, einfach weil es eine Form von Körperbeteiligung ist, die mir gut tut. Also ich finde eben, man kann diesen althergebrachten Ritualen, wenn man die mit einem neuen und vielleicht weiteren Bewusstsein betrachtet, sehr viel abgewinnen.
Also im Prinzip haben Sie sich Ihren Glauben nicht wegnehmen lassen und Sie haben jetzt sogar dieses Buch darüber geschrieben. Das ist jetzt nicht nur so eine Aufarbeitung des Missbrauchsskandals oder Ihres persönlichen Missbrauchs, sondern was steht da alles drin?
Also der Missbrauch ist tatsächlich nur eines von 7 Kapiteln. Mir geht es in erster Linie darum, moderne christliche Spiritualität nochmal zu vermitteln. Also ich schreibe viel über das Gebet, über verschiedene Gebetsformen, auch wie wir eben alte Gebetsschätze uns bewahren können, aber sie vielleicht auch in die Weite führen können. Also das ist mir ganz besonders wichtig, auch das Thema unmittelbare Gotteserfahrungen. Also sprich, kann ich nicht auch meinen Glauben jenseits von Kirche leben? Was macht eigentlich Gott mit mir? Wie ist meine Beziehung zu diesem Gott? Wie kann ich die pflegen? Das ist mir alles sehr, sehr wichtig.
Geben Sie auch Antworten oder helfen Sie nur, die richtigen Fragen zu stellen?
Ich gebe viele Beispiele, was ich selber so erfahren habe. Wichtiges Thema ist mir auch zum Beispiel Religion und Psychotherapie. Also wie kann auch, wenn ich auf meinem eigenen Seelengrund forsche, was da los ist, wie kann ich dann von da aus auch vielleicht einen Zugang zu diesem Gott in mir finden? Also ich erzähle einfach aus meinem Leben auch und aus meinen Erfahrungen, auch von wundersamen Erfahrungen und Begegnungen und will dadurch auch Menschen ermutigen, selber bei sich zu gucken, was ist denn eigentlich alles Spiritualität und was sind die spirituellen Momente in meinem Leben und wie kann ich die vielleicht auch noch ein bisschen mehr pflegen und kultivieren und anfüttern.
Okay, wer soll das lesen?
Also ich glaube vorwiegend Menschen, die auch immer wieder mal ihre Zweifel haben, aber spüren, da ist eine tiefe Sehnsucht in mir. Nicht umsonst heißt das Buch Feuer der Sehnsucht und im Untertitel auch ja, Spiritualität einfach leben oder auch Spiritualität einfach leben. Und damit wird es schon, glaube ich, deutlich, was ich möchte, einfach Menschen ermutigen, die auch auf der Suche sind und auch diese Spiritualität leben wollen.
Was bedeutet dieser Glaube Ihnen heute?
Also tatsächlich ist der mein wichtigstes Fundament. Das ist auch, glaube ich, das Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn der mir wieder abhanden käme. Man weiß ja nie, was das Leben noch so bringt, aber ich versuche, was dagegen zu tun, also indem ich doch auch diese Gottesbeziehung pflege. Ich glaube auch, dass der Bruch in meinem Glauben ganz wichtig war, weil dieses, ich nenne es gerne mein zweites Glaubensleben, das ist ein ganz anderes als das erste. Das erste war ja schon halt mehr von der Tradition geprägt, ja, weil ich habe dann halt mit geistlicher Begleitung auch eben begonnen, also habe mich begleiten lassen und habe dann gerade im Umfeld der Jesuiten erstmal erfahren, dass wir halt auch Kontemplation haben im Christentum, ja, habe einen Meister Eckhart kennenlernen dürfen, habe ignatianische Spiritualität kennenlernen dürfen. Und da ist mir viel erspart geblieben im Sinne von weiterer Suche. Wie viele suchen jetzt im Buddhismus beispielsweise, ja, weil sie denken, Zen-Meditation rein in die Stille, in die Leere, das ist irgendwie das einzig Seligmachende. Ja. Und da bin ich total dankbar, dass ich so was anderes erfahren durfte, nämlich dass es das im Christentum auch alles gibt. Und das sage ich nicht, um da fundamentalistisch zu sein, nee, aber wir sind Christen, sondern für mich ist es eher so eine Erleichterung, oh, ich brauche nicht mit allem von vorn anfangen und alles auskippen und weg oder verstoßen, womit ich groß geworden bin.
Ja.
Ich kann auf der Basis aufbauen und da aber was Neues und viel Freieres draus machen und das ist so schön.
Aber man kann nicht sagen, Sie sind mit der Kirche versöhnt, oder? Sondern mit Ihrem Glauben. Oder ist es inzwischen auch wieder eine Einheit? Oder wie haben Sie das dann jetzt, Sie haben eben gesagt, Sie sortieren so gerne, wie haben Sie das jetzt für sich einsortiert?
Also mit Kirche bin ich nicht versöhnt. Das wäre echt eine Lüge, weil ich immer wieder einfach hier an Grenzen stoße, wo ich denke, oh wei, habt ihr denn wirklich nichts verstanden? Also ich unterscheide, glaube ich, sehr stark zwischen den Systemen und den einzelnen Menschen, die da drin agieren. Das habe ich auch im Übrigen dem Bischof Ackermann gesagt, wenn ich ihn stark angreife, ja, dann greife ich ihn an in seiner Eigenschaft als dem Zuständigen für die Aufklärung von Missbrauchsfällen, aber doch nicht ihn als Menschen. Ich kenne doch den Mann gar nicht, was weiß denn ich, wie der tickt. Ja? Ich glaube, oft driften ganze Systeme ab und das Gefühl habe ich bei katholischer Kirche, dass das System an sich total verkommen und verrucht ist. Das will ich wirklich gar nicht anders sagen, ja, im Sinne von, boah, zu viel Macht, zu viel Einfluss, zu viel Geld, ja, so. Und so sich für unangreifbar halten. Und einzelne Menschen, die da drin agieren, die ticken ganz, ganz anders. Und da gibt's ganz viel gute Arbeit. Also deswegen ist für mich momentan so mein Stand, ja, ich bin in dieser Kirche. Ich würde vielleicht doch sagen, wieder und noch in dieser Kirche. Und deswegen ist momentan eigentlich so mein Stand zu sagen, ich gucke mal, wie sich das so weiterentwickelt, auch gerade unter diesem Papst. Ich finde, der verdient unser aller Unterstützung und Rückenwind. Ja. Und guck mal, ob sich nicht doch so zarte Pflänzchen eines Neuanfangs irgendwo herausbilden.
Das heißt, Sie haben auf jeden Fall Ihren Glauben wiedergefunden. Der Kirche stehen Sie nach wie vor kritisch gegenüber. Und Sie haben es geschafft, eine Mutmacherei aufzumachen. Das finde ich so klasse, diesen Titel. Das passt ja auch wunderbar in unsere Sendung. Ich habe Ihnen, glaube ich, geschrieben in der Anfrage, Sie sind die Idealbesetzung. Wie schaffen Sie es? Wo nehmen Sie diese Kraft her, anderen jetzt Mut machen zu können? Wir sind jetzt noch gar nicht darauf eingegangen. Sie sind dann auch noch schwer krank geworden, körperlich krank geworden, als Sie sich gerade selbstständig gemacht haben, haben Lungenkrebs bekommen, einen Lungenflügel verloren. Das Ganze dauert wahrscheinlich auch noch mal irgendwie nicht 2 Wochen, sondern eher 2 Jahre. Wie schaffen Sie das?
Naja, ich frage mich oft, ob es vielleicht gerade mit dem Leid auch zu tun hat. Also, dass man irgendwie doch mehr Kräfte entwickelt und andere Leute eher ermutigen kann, zu sagen, Mensch, auch wenn dir Schlimmes widerfährt, auch wenn du zu kämpfen hast, du kannst da durchkommen. Schau mal, was dich trägt. Schau mal, was dein wirklicher Anker ist. Guck mal, ob es jenseits dieses oft so mühsamen Lebens, ja, noch irgendwas gibt, wo du sagen kannst, ja, darauf vertraue ich. Und vielleicht ist dadurch auch so dieses Mutmachen ja nicht trotz meiner Geschichte möglich, sondern gerade wegen meiner Geschichte. Und damit will ich jetzt nicht Leid verherrlichen. Ja. Ich freue mich für jede und jeden, die es irgendwie leichter hat, ja, wo es ein bisschen leichtfüßiger so durchs Leben geht. Aber es ist schon trotzdem vielleicht auch eine gewisse, vielleicht sogar eine Verpflichtung, ja, dann zu sagen, wenn mir schon so viel widerfahren ist und ich trage immer noch irgendwie den Kopf zwischen den Schultern, ja, dann kann ich davon vielleicht auch was weitergeben an andere. Und ganz konkret kann ich schon auch sagen, wie der Firmenname entstanden ist. Da hängt nämlich auch wieder der Pater Karl Kern mit drin. Der war damals in Nürnberg Kirchenrektor, eben in der City-Seelsorge. Und wir haben da ein wunderschönes, kleines, romanisch-gotisches Kirchlein. Und er wollte das sanieren und hatte, ehrlich gesagt, überhaupt kein Geld dafür. Und es war klar, wir müssen 1,5 Millionen Euro dafür irgendwie einspielen. Und ich habe damals gesagt, Mensch Karl, wir schaffen das. Und das ist auch gelungen. Und das war tatsächlich mit der Startpunkt für die Mutmacherei.
Unglaublich. Ausgerechnet mit einem kirchlichen Projekt dann auch noch die berufliche Selbstständigkeit geschafft.
Ja, eigentlich habe ich als erstes einen katholischen Priester ermutigt. Das wird mir jetzt gerade erst im Gespräch mit Ihnen
so hat schon klar. Was eigentlich. Wen beraten Sie heute? Wem machen Sie heute Mut?
Also ich arbeite schon immer noch für christliche Einrichtungen oder überhaupt für soziale Einrichtungen, will es gar nicht jetzt auf kirchliche Einrichtungen einschränken. Aber in erster Linie ist mein Unternehmensschwerpunkt jetzt auch Coaching im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung, mache Familienaufstellungen in dieser Richtung. Und jetzt gerade entwickelt sich es auch nochmal mehr in Richtung Buchautorin. Da kommen noch weitere Buchprojekte jetzt, weil ich einfach auch mein Schreibtalent nochmal mehr wiederentdecke. Entdeckt habe und das auch auf diese Weise zur Geltung bringen darf. Ja.
Okay, ich wünsche Ihnen, dass Sie jetzt alle diese Erfahrungen, die Sie machen mussten, positiv nutzen können und dass Sie keine weiteren Schlimmen mehr machen müssen. und danke Ihnen für das schöne Gespräch.
Vielen herzlichen Dank.